Segelreporter Vendée-Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämmling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com.
Der 28.12.2024, Weihnachten ist vorbei und der Weihnachtsmann ist weg und da sind aber Miku und Carsten. Hallo.
Moin, hi.
Bonjour, bonjour.
Na, alles gut überstanden?
Soweit so gut.
Ja?
Ja, soweit so gut.
Gut rumgekriegt. Wir haben es gut rumgekriegt, Stefan. Wir.
Ja, ich auch. Also,
und dann ist ja gut.
Fühlt sich immer so ein bisschen an, als ob man um Kap Horn rum ist, wenn es vorbei ist. Jetzt habe ich schon wieder eine Überleitung gefunden, oder?
Und ganz wunderbare Überleitung, ganz hervorragend.
Ja, wir reden natürlich im Vendée-Globe Spezial-Podcast. Überraschend über die Vendée-Globe. Und sagt doch mal, was sind denn eure Eindrücke gerade? Emotion pur, ne?
Es ist wirklich genial, was sich da abspielt rund Kap Horn. Also wirklich, also ich war diesmal wirklich sehr, sehr begeistert. Also die ersten, die da rum sind, die haben wirklich gezeigt, dass das großes Kino ist, was sie da abliefern. Und die Natur hat sich auch so ein bisschen, wirklich wohlwollend gezeigt, weil ja wirklich zum ersten Mal seit langer, langer Zeit das Kap Horn sehr, sehr gut sichtbar war für die beiden, für die ersten. Also bei der letzten Ausgabe war es ja wohl so, dass sie sehr weit weg vom Kap, vom eigentlichen Kap gesegelt sind. Und diesmal sind sie ja ganz, ganz nah rangekommen. Und es gibt ja wunderbare Videoaufnahmen. Die Organisation, der Vendée-Globe, hat ja ein Flugzeug dahin geschickt. Und die haben, das hat die beiden ersten, die ja nur, wie viel? Ganz knapp nur 9 Minuten Abstand
hatten sie ja
nur,
als sie
am Kap Horn vorbeigefahren. Ne? Unglaublich eigentlich, wenn man sich das überlegt. Die sind schon 2/3 des Rennens gesegelt und haben einen Abstand von 9,5 Minuten nur. Das ist ja Wahnsinn.
Hätten sie auch zusammenfahren können, oder?
Ja, eigentlich hätten sie auch wirklich zusammenbleiben können. Ja, genau. Das finde ich auch.
Ja. Zusammen auf einem Boot, also, weißt du? Wir hätten sich den ganzen mitsparen können.
Also, genau. Ja. Ja, ja, auch ökologischer und ökonomischer.
Ja, ja.
Nee, aber es ist schon, also ich fand es diesmal wirklich ganz großartig und auch gerade mit diesen Bildern eben vom Flugzeug aus aufgenommen. Du siehst dieses Kap wirklich völlig frei da hinten liegen. Kann mich gar nicht erinnern, dass ich es jemals so auf Videos so frei gesehen habe. Ganz toll, wirklich großes Kino. Stimmt. Und das kam auch bei den ersten beiden Führenden wirklich an. Also sie sind ja beide nicht so für emotionale Ausbrüche bekannt, aber sie haben beide irgendwo auch wirklich gezeigt, dass es ihnen sehr nahe geht. Erstens, dass sie natürlich vorne sind, aber halt eben auch, dass das Kap ihnen dieses Geschenk macht, weil sie sind ja wirklich mit einem korrekten Wind daran vorbeigesegelt. Es war ja alles überhaupt gar kein Problem. Diese ganze Furcht vor dem Kap, das war ja in dem Fall jetzt wirklich unbegründet.
Ich fand ja auch die Bilder dann, also von dem Flugzeug, das war ja auch unterschiedlich. Mein Richomme war so ein bisschen in der Abdeckung, war relativ wenig und dann saß du dann Darlene dahinter, der war auch erst so ein bisschen, dümpelte da so rum und dann fing der plötzlich an, also das war ja komplett Flachwasser und da loszufäulen, das war auch, ich finde ja diese Imokas immer noch, wenn man die mal sieht, wenn die wirklich da abheben, alles, das sah aus dem Flugzeug klasse aus. Wir haben jetzt ja seit dem Start eigentlich kaum Fotos, Videos von außen gesehen von den Booten und dann sehen immer nur das rüttelnde Schiff oder wenn es da irgendwie drin in der Kajüte, wenn man sich ja irgendwie in den Sitzen festklemmt, ne, und das war jetzt mal von außen, wobei ich glaube, die Bedingungen waren eben nicht so rüttelig und also die Geschwindigkeit mal wieder so zu sehen im Verhältnis fand ich auch sehr 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 cool. Wobei man muss, ich habe auch gesagt, die sind jetzt eng zusammen da, jetzt feiern sie vielleicht ein bisschen Weihnachten, ja von wegen, kurz danach hat man, ich glaube einen Tag später oder ein paar Stunden später ist ja dann Richomme 100 Meilen weggeballert, ne? Also das ist in den quasi im im Windschatten von den Falklandinseln, da sind sie ja dann irgendwie vorbei und dann war der plötzlich weg, als ob die mal da so gesagt, ah, jetzt freuen wir uns mal so ein bisschen, so jetzt gebe ich mal wieder ein bisschen Gas und also die spielen da miteinander ein brutales Spiel, auch sieht das vielleicht ganz nett aus, aber das ist ja dann auch total anstrengend, du darfst ja nicht mit dem Augenzwinkern, dann fährt der andere wieder los, aber kurz danach, fast nach der gleichen Zeit war Darlene wieder ran auf, weiß ich nicht, 10 Meilen, also fast in dem gleichen Zeitraum. Klar hat das alles mit Wind und Wetter zu tun, aber verpasst du einen so eine Front da oder so, dann ist der andere durch und naja, jetzt ist ja, können wir ja kurz sagen, aktuell ist auch Darlene wieder 90 Meilen zurück, aber die kämpfen da halt mit ziemlich dollen Wettersystemen, die sie umfahren müssen, das schon auf der Höhe von Argentinien, kommen jetzt nach Brasilien. Dass es eigentlich ein völlig irres Duell ist, aber habe ich aber auch so empfunden. Also die beiden da quasi im Cap Horn zu sehen, in einer ganz anderen, naja, doch weniger sportlichen Umgebung, sondern total emotional erfreuten Atmosphäre, fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Ja.
Sag mal, Jean Richomme, so dessen Rennverlauf ist so ein bisschen so wie wie das Auftauchen, also er tauchte auf einmal vorne auf, ne? Der ist da irgendwie da vorbeigebrezelt und war auf einmal an der Spitze, nachdem Dallon ja, also vom Atlantik weg irgendwie mit Sebastian Simon das angeführt hat und auf einmal tauchte Richomme auf und das finde ich sinnbildlich für ihn, vielleicht kann Mikuda was zu sagen, weil die Frage hatten wir auch von einem Hörer, wer ist das eigentlich? Wo kommt er eigentlich her? Also ich kannte ihn vorher auch nicht. Ich kenne ihn praktisch, oder ich habe das erstmal von ihm erfahren, so, oder dass es ihn gibt, als er diesen Transat CIC gewonnen hat. Da war er auf einmal da oder kurz vorher schon mal, aber Miku, wie ist denn der in diese Szene reingerutscht? Was hat er vorher gemacht?
Naja, also so ganz tief kann ich da jetzt nicht einsteigen, das würde jetzt auch wirklich den Rahmen sprengen. Er ist wirklich ein ganz, ganz hervorragender Class 40-Segler gewesen und hat da wirklich alles niedergebrezelt, was es nur so irgendwie gibt, niederzubrezeln. Und hat auch aus der Class 40 heraus, hat er tatsächlich es auch geschafft, dass er wirklich relativ schnell, also auch für Imoca-Verhältnisse war das sehr, sehr schnell, dass er eben dann tatsächlich auch in die Vendée Globe einsteigen konnte, in den ganzen Imoca-Zirkus einsteigen konnte. Und er hat quasi von Anfang an, wie du das ja auch schon kurz erwähnt hast, von Anfang an hat er sofort die Spitze angegriffen und die damals ja hauptsächlich aus Dallin und Thomas Rouillon bestand, bei den etwas kürzeren Rennen, bei den Transats und so weiter. Und da muss man wirklich sagen, er hat sofort gezeigt, wo der Hammer hängt. Und Dallin beispielsweise hat im Vorfeld, wir haben ja viel drüber gesprochen, wer wen als Favoriten sieht. Und Dallin hat zum Beispiel von Anfang an gesagt, für ihn ist der große Favorit Richomme, eindeutig. Mhm. Ne? Er hat eben nicht seinen alten Konkurrenten Rouillon genannt, sondern er hat von vornherein gesagt, Richomme. Und genau die beiden finden sich jetzt vor Cap Horn wieder. Und das ist auch, das wird tief in die Geschichtsbücher eingehen, der Vendée Globe, dass ausgerechnet diese beiden jetzt am Cap Horn zusammen da vorbeisegeln mit ein paar Meilen Abstand und jetzt sich auch dieses Duell liefern, was von dem Carsten gerade auch gesprochen hat. Das wird auch jetzt so weitergehen, also bin ich mir absolut sicher. Und ich wirklich bezeichnend war ja auch wirklich, und das muss man wirklich sagen, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass eben dass Richomme und Rouillon im Indischen Ozean tatsächlich da beide versucht haben, dieses Tief zu umfahren. Und ich habe mir das alles nochmal genau angeguckt. Und Richomme eben ein paar Stunden vor Rouillon gehalst hat und dann den Zug erwischt hat und dann einfach Thomas Rouillon stehen ließ im Prinzip, ne? Und das war ja auch wirklich der Punkt, wo dann Richomme auch gemerkt hat, ich kann an den Dallin noch rankommen. Damals war ja auch noch Simon vorne mit dabei. Ich komme ran und er hat es dann auch geschafft. Und das ist auch so bezeichnend für den Mann, weil er ist als absoluter Kämpfer bekannt und so ein richtiges Regattatier, muss man echt sagen.
Ist das Schiff ein Neubau eigentlich? Ja, ne?
Ja, ich kann da dazu noch sagen, was ich total spannend fand. Also wir bereiten das tatsächlich auch jetzt für die nächsten Tage nochmal vor, ein schönes Porträt über Richomme. Also der ist ja tatsächlich, hat fast genau den gleichen Werdegang wie Darlene, weil die ja auch zusammen bei der Solitaire, die Figaro, haben wir ja oft schon drüber gesprochen, dass das so die Talentschmiede oder beziehungsweise schon eigentlich der besseren Offshore-Segler in Frankreich ist. Daraus speist sich diese ganze Überlegenheit der Franzosen bei dieser Art des Einhand-Offshore-Segels, in diese Figaro-Szene. Und die hat Richomme ja auch schon zweimal gewonnen. Und einmal, entweder war das also 2016 oder 2019, einmal von diesen bei diesen Figaros hat er, glaube ich, um 9 Minuten gewonnen oder sechs, fast so ähnlich. Die fahren da ja mehrere Etappen und am Ende wird die Gesamtzeit zusammengezählt. Und das war, ich glaube, um 6 Minuten 30 oder so. Also fast ein ähnlicher Abstand wie die gerade am Kap Hoorn hatten. Und die waren tatsächlich zusammen im Team massiv. Also das ist dann immer ein Sponsor, der teilweise mehrere Piloten, Skipper bei der Figaro dann sponsort. Und die waren zusammen in dem Jahr, beide gehörten zum Team massiv. Und massiv ist ja jetzt immer noch für den Rennstall startet ja Darlene. Und naja, da haben sie quasi einen Doppelsieg gefeiert und da haben sie sich ge gemessert und waren ganz, ganz eng zusammen. Und dann hat nur irgendwie Darlene, ja, der hat irgendwie gerade an Weg ist er dann gegangen, weil er dann sofort in diese Imoca-Geschichte gekommen ist. Und das hat bei ihm nie geklappt, so richtig, Richomme. Und deshalb auch dieser naja, Umweg würde ich sagen, über die Class 40, die. Er hatte einfach keinen Imoca, er wollte schon Vendée Globe segeln. Dann war er auch total genervt, wenn ich erinnere, Michael, hattest du auch drüber geschrieben, damals er wollte ja das Ocean Race, das ja auch mit diesen Volvo 65, also mit den One Design Booten ja parallel laufen sollte, was nachher echt schlecht war. Haben es ja auch nicht hingekriegt, nachher sind ja nur die Imocas geblieben. Ursprünglich sollten die alten Volvo Ocean Racer ja auch nochmal rumsehen. Da hat er ja das Mirpuri-Team geskippert. Also dadurch, dass er so ein auch Background hat, er ist ja auch Schiffbauingenieur, hat in USA gelernt, studiert, er spricht perfekt Englisch, also fast exakt gleicher Lebenslauf wie von Darlene, bloß er ist eben nicht so schnell auf so ein Imoca gekommen. Und dann, als er dann war, dann ja tatsächlich diese Akea Paprec, oder andersrum haben sie es ja inzwischen genannt, Akea, das ist der Sponsor, der ursprünglicher Sebastian Simon gesponsert hat. Und der hat sich mit denen nach diesem Crash, hatte beim letzten Mal, sei ja in Kapstadt da irgendwie angekommen mit seinem kaputten Foil, also Simon. Und dann wollte er danach ja nicht mit dem Boot weiterfahren. Die haben sich aber da ziemlich geärgert, auch untereinander, auch öffentlich, also Simon. Und das ist irgendwie nicht mehr weitergegangen, weil er wollte auch das alte Boot dann eigentlich nochmal haben. Und dann hat Richomme es relativ spät geschafft, diesen Sponsor dann an Land zu ziehen und auch spät das Boot gebaut. Aber weil das Boot noch nicht fertig war und er aber eigentlich Zeit hatte, ist er ja auch Ocean Race gesegelt und dann eben auch mit dem Imoca, ich glaube, Route Rhum hat er ja gewonnen, ne? Hat einen ganz neuen, nicht Imoca, mit der Class 40, hat da gezeigt, dass es das geht. Also er war immer irgendwie so dabei. Cooler Typ, zweimal Figaro gewonnen, 16 und 19, und dann bist du eigentlich so weit, dass du dabei bist. Genau, und 2018 hat er aber dann die Route Rhum gewonnen in der Class 40. Also eigentlich war der reif dafür und naja, und Darlene kennt ihn so gut, weil er schon im Team auch mit ihm gesegelt ist und hat den gleichen ja, intellektuellen Background wie er, und deshalb war ihm das, glaube ich, relativ klar, dass er dann guten Konkurrenten hat.
Der große Durchbruch für ihn war aber letztendlich, also wieder Route du Rhum, aber eben, dass er sie 2022 nochmal gewonnen hat. Und da
Ja,
hat
mit
das
dem neuen
wirklich,
Schiff.
das war dann wirklich das Ding, wo er dann tatsächlich sagen konnte, okay, Leute, ich habe wirklich was drauf, und das war wirklich der Durchbruch für ihn, ne? Das war ja noch auf einem ganz neu gebauten Class 40, wenn ich mich richtig entsinne, der speziell mehr oder weniger für ihn gebaut wurde. Und er
Ja.
sollte eigentlich, wenn ich mich richtig entsinne, sollte er wirklich erstmal in der Class 40 auch für seinen Sponsor eben wirklich, ja, alles reißen, was es zu reißen gibt.
Ja, ja, aber das Schiff war ja schon im Bau, ne? Das hat er schon alles irgendwie gepusht. Das Schiff war im Bau,
eindeutig.
Genau. Das andere war im Bau, ja. Das ist ja auch, das ist ja auch mit dem, das ist ja eher ein Schwesterschiff von Rouillon. Also, das ist ja auch da Finocon und Koch irgendwie das zusammen war. Da sind sie ja quasi von Verdier weg. Verdier ist ja der Konstrukteur von Darlene auch, und die wollten im Grunde auch beide wollten nicht da quasi Darlene den Platzhirschen da sag ich mal einfach nur das zweitbeste Boot haben, sondern wollten schon irgendwie dann strategisch auch einen Gegenpunkt setzen. Und da sind sie, die hatten zumindest angekündigt, auch miteinander trainieren zu wollen, also Rouillon und er mit dem quasi mehr oder weniger Schwesterschiff, habe ich nachher gar nicht mehr so viel von gehört. Vielleicht sind die dann doch zu sehr Konkurrenz gewesen, und außerdem hatte Rouillon ja mit Gutschalt seinen eigenen Trainingspartner. Aber das Boot ist eben auf dem höchsten Niveau auch relativ spät gebaut, fertiggestellt, und genau, und in der Zwischenzeit, wo die Bauphase war, hat er dann eben auch Class 40 gesegelt, mit einem auch einem Neubau, das auf Anhieb, aber wo er mit auf Anhieb gewonnen hat. Also das ist schon allein seine die Fähigkeiten als Ingenieur und vor dem Hintergrund, was so eben offenbar einfach haben muss in dieser Szene. Also da reicht es jetzt nicht irgendwie, einfach aus dem die normale Jollenkarriere, keine Ahnung, sondern da sich irgendwelche Know-how in dem bootsbautechnischen Bereich irgendwie anzusammeln, das hilft, glaube ich, ungemein, um quasi auch gerade bei der Entwicklung eines solchen Bootes einfach Impulse setzen zu können.
Mikro, für wen schlagen denn so die mehrheitlich die französischen Herzen? Kann man das sagen? Für Dallin oder Richomme?
Oh nee, das ist jetzt fast nicht zu beantworten. Muss man wirklich sagen, weil beide Franzosen, beide ganz tolle Namen jetzt mittlerweile in der Szene. Ja, ich habe mich tatsächlich ein bisschen umgehört. Wir hatten ja schon das letzte Mal beim letzten Podcast drüber gesprochen, und ich habe mich wirklich so ein bisschen umgehört, habe viele Telefonate geführt und habe mit meinen Leuten jetzt hier, ich bin ja mittlerweile wieder in Frankreich, gesprochen. Und ich muss sagen, es ist tatsächlich so, dass die beiden Führenden offenbar wirklich das Charisma des Regattasegelns sehr, sehr gut rüberbringen. Das machen sie ganz hervorragend. Aber die Herzen, wie du jetzt gerade gefragt hast, die Herzen schlagen dann doch wieder eher für die ganz Jungen, also Violette d'Orange oder eben auch ja, Clarisse Krämer. Das ist das eine. Und dann natürlich auch wieder für unseren, wie die Franzosen sagen, Doyen, den Alterssegler eben hier, Jean Le Cam. Da hat sich nicht viel geändert, ne? Und was ich wirklich erstaunlich fand, und Achtung, Überleitung, was ich wirklich erstaunlich fand, es gibt sehr, sehr viele, die gerne bei Boris Herrmann reinhören, reinschauen, was bei dem passiert. Der hat eine Menge Sympathien, gerade speziell unter den jüngeren Generationen hier in Frankreich. Also Boris ist voll in der Szene angekommen, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, und muss echt sagen, sie verfolgen immer mehr, was speziell auf dem deutschen Boot passiert, auch wenn er nicht vorne segelt.
Sehr gute Überleitung, finde ich. Weil Emotionen war ja das Thema zum Einstieg, und Boris hat sie jetzt mal gezeigt, ne? Oder von sich gegeben, irgendwie heimlich, so wie ich finde, still und leise, hat er auch begründet, warum, aber nur auf der Website und sonst auf keinem anderen Kanal hat er sich mal geäußert, und da hat Carsten ja gestern drüber geschrieben, vielleicht sagst du was dazu.
Ja, genau, ich habe es ja einfach dann, ich habe oft reingeklickt und gesagt, wann ist denn das nächste Video, weil der tatsächlich ist teilweise der Tagesablauf, wenn ich meine Updates irgendwie fertig habe, und dann kommt gerade im letzten Moment ist es fertig, dann kommt das Video, wo er im Grunde nochmal alles erklärt, was man sich so aus den Fingern saugt oder so, deshalb klicke ich da öfter drauf. Das war jetzt zum Schluss aber nicht der Fall, das heißt, wir haben wirklich ja 4-5 Tage gewartet, und ich dachte, hä, sind sie auf dem falschen Kanal, macht er vielleicht bei Instagram was oder irgendwas, sonst kommt es ja, also das Malizia-Team ist ja durchaus aktiv und auch sehr es funktioniert sehr gut so im Umgang mit uns, mit den Medien, und dann wird man informiert und wann ist die nächste Pressekonferenz, und hat er ja auch eine oder zwei aus dem Southern Ocean. Okay, die letzten wurden abgesagt, konnte man nachvollziehen, weil da auch echt viel Wind war. Dann hat da teilweise da unten auch das Starlink nicht so richtig funktioniert, und das waren alles Gründe, konnte man nachvollziehen. Außerdem hatte ich jetzt auch so gedacht, oder spekuliert, der meldet sich jetzt nicht, weil jetzt ist eigentlich die Phase, wo sein Schiff funktionieren sollte. Dafür hat das ja im Grunde gebaut, und die ganzen Fans und so, und ja, ich auch, wir haben schon darauf gehofft, dass er jetzt da wirklich Gas gibt. Und dann war der Wind ja mehr so von der Seite, wo eigentlich, also nicht die klassischen Downwind-Bedingungen, wo du so eine Welle runterballerst und dann, die Rumpfform entscheidend ist, dass du nicht in die Welle reinstichst und das U-Boot machst, sondern oben drüber klatscht. Da sollte Malizia funktionieren. Diese Bedingungen passten oft nicht so richtig, und dann waren sie ja zum Schluss da, weil das sieht man immer daran schön, wenn sie viele Halsen fahren müssen. Und dann ist es ja genau vor dem Wind und drehen. Und dann fuhr er im Grunde ja auch los, aber es ist nicht so richtig vorwärts gekommen. Und dann war so ein bisschen so jetzt diese Kommunikationspause. Und man wusste, hat er jetzt vielleicht doch irgendwas kaputt. Und jetzt hat er ja erklärt, dass er einfach, ja, hatte Weihnachten nicht so gute Stimmung gehabt. Das war dann so ein bisschen runter. Also so richtig erklärt, finde ich, hat das nicht. Er war jetzt nicht die Erklärung, irgendwie eine technische Art, weiß ich nicht, irgendein Uck oder irgendwas, was kaputt ist, oder irgendein Segel, sondern er sagte, er wäre einfach nicht so richtig gut in Stimmung gewesen. Und zwar bezogen auf Weihnachten halt, ne? Und auch deshalb hätte er sich nicht gemeldet. Keine Ahnung, also man kann es nicht so genau, aber ich glaube, im Hintergrund ist einfach, man stellt sich das dann doch manchmal vielleicht ein bisschen einfacher vor, oder wenn man, sag ich mal, auf der Couch sitzt oder so, jetzt muss das Schiff doch fahren und warum geht das irgendwie nicht, oder die Fans oder sagen schon, das Boot ist doch langsam, und ist alles Quatsch. Also da spielt eben jetzt der Mensch einfach noch eine krasse Rolle, und dann sagt er relativ doll, ja, warum treibe ich hier so rum, ist dann öfter mal auch meine Flaute, muss dann immer umtrimmen wieder, und während dann doch die Konkurrenz, und die Konkurrenz muss man ja jetzt nun sagen, also vorne die beiden Plätze sind ohnehin, das sind 4-5 Tage Unterschied, das ist nicht mehr aufzuholen. Dann dachte man ja, okay, Simon ohne seinen Foil, der kriegt es vielleicht auch nicht gebackt, dann ist plötzlich dann Platz 3 ja vielleicht nochmal offen, auch für Boris oder möglich, aber der ist inzwischen auch so weit weggefahren und ballert jetzt gerade auch wieder auf seinem richtigen Seite, auf seinem richtigen Bug, sei mit dem intakten Foil mächtig, sogar an die ersten beiden wieder ran. Also dann ist eigentlich der Nächste, der noch in der Nähe ist, ist eigentlich Rouillon auf Platz 4, was immer noch toll wäre. Ich meine, Top 5 wäre auch eine klasse, auch eine Achter ist ja keine totale Enttäuschung. Also, aber schon seinen Ansprüchen entsprechend. Ich glaube, er wollte jetzt schon da vorne angreifen. Das ist wirklich das spannendste Phase eigentlich gerade in dieser Gruppe von Platz 4 bis Platz 11. Das kann auch. Naja, und das hat vielleicht jetzt gerade nicht so, läuft es nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, weil jetzt ist ja eigentlich die Phase Southern Ocean vorbei, und keine Ahnung. Also so, ich finde, er hat es zwar geschrieben, aber so ganz, also man kann zwischen den Zeilen so lesen, dass es wirklich irgendwie eine harte Phase jetzt gerade für ihn ist, aber wenn nur 5 Tage, sonst hat er ja das immer genutzt und kommuniziert mit der Umwelt, aber ja, fand ich. Wie hast du das empfunden? Ne?
Gab es ja noch so einen zweiten Grund, so kann man draus lesen, dass er Cap Horn vermutlich nicht sehen wird.
Ja.
Was natürlich auch immer so ein Ding ist, da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, ja, vielleicht biegen wir mal ein bisschen weiter, fährt ein bisschen weiter nördlich. Aber ich glaube, es ist eh, das Wetter ist total, also die haben, glaube ich, Sturm da unten und
dann im Dunkeln wahrscheinlich, das ist auch der
Punkt. Im Dunkeln und dann wahrscheinlich noch neblig, also der wird Cap Horn nicht sehen. Er hat geschrieben, 110 Meilen südlich wird das passieren. Also siehst du diesen, wo wir gerade gesprochen haben, die großen Emotionen, diesen Moment, nimmst du natürlich gar nicht wahr, und auf diesen Moment freust du dich natürlich auch. Ich meine, vermutlich freuen die sich alle seit Cap der guten Hoffnung drauf, Cap Horn zu erreichen, um diesen Southern Ocean hinter sich zu bringen, der ja nicht gerade wahnsinnig gemütlich ist. Und dann vermute ich auch, ich meine, er hat das ja ganz gut beschrieben, auch so mit diesen Bedingungen, dass das so wechselhaft ist und er dann, ja, dann musste wieder irgendwie, keine Ahnung, reffen und dann doch nicht und dann ist er doch froh, dass er es nicht gemacht hat und dann denkt, sitzt er da und denkt, ja, vielleicht hätte ich, soll ich mal ausreffen, 2 Minuten später ist wieder so viel Wind, dass er sagt, nee, ich bin froh, dass ich jetzt die Klappe, also diese Bedingungen waren nie da und die Kommentare dazu finde ich auch, muss man immer auf dem Teppich bleiben, also die Leute gucken bei Windy und Windy zeigt so sehr großflächige Windrichtung und Pfeile an oder so Geschwindigkeiten, aber nicht, was da jetzt gerade lokal wirklich ist, schon gar nicht, in wie die Wellenbilder sind und wie die Bedingungen sind, also das kann man natürlich wahnsinnig schwer abschätzen, wenn man nicht da vor Ort ist, also es ist wirklich kaum zu sehen, man sieht natürlich eine grobe Richtung, wie viel Wind ist so grob da, sind sie in so einem Tief, sind sie im Hoch, wo befinden sie sich in einem Tief, aber nicht, wie es dann wirklich da vor Ort ist. Also es waren, glaube ich, nicht seine Bedingungen. Und ich muss oft zurückdenken an die Anfänge dieses Podcasts, also diese Wondi Globe Spezial im Atlantik, wo du ja, Carsten, auch oft kritisiert wurdest in den Kommentaren, dass du gesagt hast, ja, muss er jetzt mal irgendwie, oder wir auch alle, gesagt haben, ja, das ist schon relativ viel Abstand, den er jetzt hat. Und immer gesagt wurde, ja, ist ein Marathon, ist auch nichts passiert, dass dieses Loch hängt dem bis heute hinterher, finde ich. Ne? Weil er hat nie, weil vorne Richomme, der mit einem Boot gefahren ist, was für die ähnlichen Bedingungen gebaut ist, der weiter vorne war, der hatte bessere Bedingungen, glaube ich, durchgehend. Ne?
Ja, definitiv, wobei man sagen muss, dieses Loch hat er eigentlich, und das war, ist auch das Heil, das hat er ja durchaus zugesegelt, ne? Also nämlich genau zu dieser Gruppe, wenn wir uns erinnern, er ist ja nur mit Clarice und Samantha Davis da zusammengesegelt und wenn man sieht, die sind jetzt 1000 Meilen hinter ihm, also das ist ja genau an dieser Grenze, da hat
er noch das Loch zu den Führenden. Ich meine das Loch zu den Führenden.
Ja, stimmt. Nee, hast du recht. Aber ich glaube, diese Führenden waren ja alle zusammen und genau das, was du gerade sagst, also er konnte ja eigentlich nicht mehr als sagen, zu diesem Pack zusammenzufahren und die zwei davor, genau die Führenden, also Darlene, und wie Michael eben ja auch erzählte, Richomme mit seinem Nordbogen, der hat das ja auf eine andere Art irgendwie geschafft, sich nochmal von diesem Pack abzusetzen. Ne? Genau, und da zu den beiden und auch zu diesen dreien, genau, konnte das Loch natürlich nicht zufallen. Aber ich glaube, alles das, was noch so möglich war, hat er ja durchaus geschafft und was er auch mit dem Speed von Malizia noch aufholen konnte, ne? Nach dem Loch, was du sagst, am Anfang hat er ja durchaus da vor den Doldrums Meilen da liegen lassen oder liegen lassen müssen in der Flaute. Das hängt ihm immer natürlich noch hinterher, deshalb konnte er da auch in dem ganz vorderen, in den Top-3-Bereich da nicht vorstoßen. Ne? Aber im Endeffekt, also das Schiff hat ja da funktioniert und er hat da, wo er ballern musste, sich ja mal, man muss immer sehen, ich glaube, das Boot von Sam Davis ist ja auf seiner Höhe, ist also auch ein Norbar, mit der hat er sich ja ganz lange, sag ich mal, gebattelt, die anderen beiden, mit Ro und auch Clarisse sind ja ältere Generationen, da würde man denken, bei dem im Southern Ocean performen die irgendwie nicht so gut, aber gegen Sam Davis war er deutlich schneller und die ist jetzt, glaube ich, auch relativ vorsichtig gefahren, keine Ahnung. Ist für mich auch ein bisschen eine Enttäuschung, weil ich dachte, die kommt da besser klar, hat da auch ein paar Schäden da mit ihrem Blackouts, aber Boris ist ja da unten echt, hat sein Boot ausgefahren, das wollte er ja im Grunde auch allen beweisen und jetzt dachte man eigentlich, die letzten 4-5 Tage über Weihnachten, jetzt kann das nochmal richtig ausfahren und für mich klingt aus dem ganzen Ding so ein bisschen die Enttäuschung mit, dass das eben jetzt gerade nicht so funktioniert hat, wie es auch beim Ocean Race ja durchaus, er hat es ja schon bewiesen, dass es da unten fährt und gerade bei der Landwelle, aber genau, und diese Welle, glaube ich aber, und da hast du ja auch jetzt gesagt, also mit den Bedingungen, vielleicht erklärt das nachher, dass, also ich habe ja mal jetzt so rausgehört, gesagt, also diese langen Southern Ocean Wellen, so ein langes Abreiten auf nur so einem Brecher ja quasi auch möglich machen, die sind gar nicht so da gewesen, wo er den höheren Durchschnittsspeed halt kriegt, das wird er wahrscheinlich im Rückblick nochmal sagen, weil das werden ja alle Konstrukteure sich nochmal angucken, welches Boot hat jetzt da am besten performt, aber ich glaube, das war einfach ein bisschen untypisch jetzt da auch, aber ja.
Keine. Man muss sagen, Enttäuschung, wir reden jetzt, er ist jetzt aktuell auf Platz 8, wenn man sieht, Es ist ja, der fährt ja nicht, der segelt ja nicht gegen irgendwie Anfänger oder Fallobst, muss man auch mal sagen. Ich meine, die Leute, die da vorne auch in seinem Pack sind, weißt du, bester Wenn, ja, der hat letztes Mal gewonnen. Also das sind ja alles keine, ist ja auch nicht so, dass die mit alten Eimern rumfahren oder sowas. Also da in die Top Ten zu kommen, ist schon mal sowieso großartig, unbestritten. Klar, letztes Mal ist er Fünfter geworden. Mit diesem Unfall, den er hatte, vielleicht insgeheim denkt er ja vielleicht jetzt mal Treppchen oder sowas. Klar, ich meine, da hängt ja auch ganz viel mit dran, aber ich finde generell muss man, also aus meiner Warte muss man sagen, alle, die da rumkommen oder die da mitmachen, sind schon mal Helden per se. Enttäuscht sein musst du, wenn du jetzt gerade Pip Herr siehst oder die Leute, die ausgefallen sind, das ist dann wirklich Grund für eine Riesenenttäuschung. Aber so, klar, aber natürlich, klar, der Rennverlauf, er hat sich, glaube ich, Boris hat insgeheim und wir alle vermutlich, also wir auf jeden Fall, hatten gehofft, so vor ein paar Tagen, dass er Kap Horn schon viel, viel weiter vorne mit ein bisschen Abstand schon irgendwie umrundet und noch, das haben wir auch gesagt, irgendwie, ob er noch aufs Podium schaffen kann. Geht ja immer noch, muss man auch sagen, aber klar, ich meine, ich glaube, die letzten Tage plus, das führte dazu, dass bei ihm Weihnachten, so wie ich es erfahren habe, so mehr oder weniger ausgefallen ist. Ne?
Ja, wobei, das ist ja ist ein guter Punkt, den du gerade sagst, was wir erwartet haben. Ich glaube, viele sitzen auch zu Hause und haben vielleicht die vergangene Woche, ich glaube, noch so ein bisschen im Kopf. Das war ja ähnlich, da hing er ja auch hinten dran, so beim Kap Horn. Ich glaube, es war auch da so kurz vorher, wo er in Mast noch irgendwie musste. Und dann ist er ja dramatisch nach vorne gesegelt, ne? Aber das hat natürlich auch damit zu tun, mit der Konkurrenz damals, die war eigentlich nicht so richtig auf Augenhöhe für ihn. Also die, wenn man sich erinnert, die alle drumherum, bester Wendt sprach so gerade, der hatte eigentlich ein unterlegenes Boot gehabt, nämlich ein Foiler der vergangenen Generation, sag ich mal, mit Stummelflügeln. Boris hatte ja auch ein älteres Boot, aber mit schon längeren Flügeln. Dann waren die Neubauten, Darlene und Richom war gerade da in dem Bereich, hat er seinen Foil gerade abgesägt, weil das irgendwie kaputt war. Darlene hatte ja auch auf einer Seite ein Problem, wo er nicht voll belasten konnte. Also eigentlich war er da in so einem Umfeld von 10 Booten das schnellste Boot, weil er noch alles intakt hatte und alle sagten, okay, er hat auch sein Boot sauber quasi bewahrt vor den Stürmen und zu vielen extremen Belastungen und dann hat er auf dem Papier auch das schnellste Boot und ist ja dann sogar bis auf Platz 3 sogar nach vorne gefahren und bis das nachher dann auch genau mit Fischerboot, wobei das finde ich jetzt auch manchmal sagen, ja, Boris hätte ohne Fischerboot, hätte er das gewonnen, das stimmt definitiv nicht, wäre vielleicht Dritter geworden, weil das war im Bereich des möglich. Naja, und vielleicht denkt man das jetzt auch mal, aber wie du genau richtig sagst, die mit denen er jetzt da rumsegelt, das ist eben Rouillon, das ist einer der Top-Favoriten, der ist jetzt gerade am Kap Horn irgendwie auf Platz 4. Dann ist es Bayou, auch einer der Top-Favoriten, der hat auch noch keinen großen Schaden gehabt. Dann ist es Lonvin mit Holcim, die naja, auch beim Ocean Race war zumindest vor Malizia, also ein tolles Boot, auch ein ganz toller Segler und Paul Maillard, okay, der ist vielleicht so gerade so ein bisschen, der ihn gerade überholt hat, das ist ein bisschen überraschend, weil der beim Ocean Race eigentlich auch nicht so performt hat mit seinem Boot und das Boot ist auch ein Neubau allerdings, es ist jetzt nicht irgendwie eins, wo das Volk gerade halb ab daneben hängt. Also er hat schon da die Gegner und auch die hinter ihm rankommen von Gottschalk, also der wird auch nochmal Gas geben und ganz extrem finde ich die Leistung von Justine Metro, also die da ja noch brutaler als er durch den Sturm, also als Boris quasi den Anschluss gehalten hat und da an die Gruppe da rangefahren ist, seit Tagen schon will ich, auch mit einem älteren Boot, also von der alte Charal ist das ja, da performt. Also das sind schon Leute, die auf Augenhöhe sind und auch keinen Schaden haben. Sobald du einen kleinen Schaden hast, passiert ja das, was besser, wenn jetzt irgendwie passiert, dem fehlt jetzt irgendwie ein Segel und der ist da ein bisschen abreißen lassen müssen, ne?
Carsten, ganz kurz, bevor du beim nächsten Mal Abbitte leisten musst, du hast eben gesagt, bei der letzten Woche musste Richomme seinen Flügel kürzen. Der war gar nicht
dabei. Das kann nicht sein.
Genau.
Das kann gar nicht sein.
Doch, doch.
Rouillon habe ich bestimmt gesagt. Ich habe bestimmt Rouillon gesagt.
Du meintest Rouillon? Ja, man nice. Sagt es richtig. Okay, du meintest natürlich.
Ja, danke, genau. danke. Ja, ja, gut. Nice.
Ja. Ja, also bei Boris ist Weihnachten ausgefallen. Ich weiß, Miku wollte noch was zu den Weihnachtsgeschenken an Bord sagen.
Ja.
Der viel mehr mitkriegt als Französisch sprechen. Miku, vorweg ja. eine kurze Frage, weil das beschäftigt mich, seit ich das letzte oder eines der letzten Videos von Coleman gesehen habe. Wie sagt der Franzose zu Cap Horn? Wie übersetzt man das auf Französisch?
Stimmt.
Nicht Hug. Nicht Hug.
Nee, sag mal.
Nicht Hug.
Nee, sag mal.
Nee, sagen Cap Horn.
So, und Cap jetzt habe ich, weiß ich nämlich, warum es das. Konrad Coleman hat ja gesagt, so Cap Löwin oder Cape Löwin, wie man das nennt. Wie man das nennt. Das wäre für ihn kein Kap, das wäre irgendwie weder der südlichste Zipfel Australiens noch, noch irgendwie der westlichste Zipfel, sondern es wird auch nicht an der See nichts verändern, so wie am Kap Horn und Kap der guten Hoffnung, wo man dann vom Atlantik in, na, da ändert sich halt alles. Schön. Ich weiß, warum es dieses Kap Löwin überhaupt gibt. Das ist eingerichtet worden, damit die Franzosen ein Kap haben, was sie übrigens aussprechen können. Weil Kap der guten Hoffnung können sie nicht, Cape of Good Hope und Kap Horn können sie auch nicht. Also deshalb gibt es, glaube ich, nur das Cape Löwin. Ist immer ein lustiges Video,
also,
finde ich.
Also, mein Lieber, ja. Kap der guten Hoffnung sagen sie ja nun wirklich nicht. Ne? Sie sagen Cap de la Bonne Espérance. Sie übersetzen es ja genauso, wie wir es übersetzen. Ne? Aber ja, mit dem Cap Horn, ja, da hast du natürlich, ja. Nur so ein kleines Detail. Thomas Rouillon, als er am Cap Horn vorbei ist, der hat ja gar nicht vom Cap gesprochen.
Nur vom Horn.
Ja der hat die Drake Street erwähnt, wie die er eingebogen ist.
Ja, das können wir
okay. Also, sagen wir mal, linguistisch, also wirklich schon raffiniert, muss man echt sagen.
Aber damit das Haar
wir wollten noch über die Weihnachtsgeschenke reden.
Ja.
Also, ich meine, wir haben mit Emotionen angefangen, dann müssen wir doch jetzt weiter hier noch die Emotionen machen. Das waren doch die ganz, ganz großen Emotionen. Also, ich muss ja sagen, ich rede das mal nur für mich persönlich, ich finde das ja immer die peinlichsten Momente einer Vendée Globe, wenn die dann anfangen, diese Geschenke auszupacken und diese Konferenzen mit zu Hause und weinende auch. Kinder ich find's ganz, also, aber natürlich sind das die Momente, wo wahrscheinlich am meisten Zuhörer und Zuschauer vor der Glotze hängen. Ich muss allerdings sagen, diesmal war es wieder ganz dramatisch. Also es waren wieder ganz furchtbare Momente. Soll ich mal mit dem schlimmsten Moment anfangen?
Ja.
Und zwar, bitte. Ich fand ja, man darf sich ja nicht über Kinder lustig machen. Soll man nicht, und das will ich jetzt auch nicht. Sondern es gab diesen wunderbaren Moment, Lünwen war mit seiner Familie zu Hause verbunden. Tatsächlich sitzt seine Tochter am Klavier und vor ihr steht das Handy,
setzt sich jetzt schon
das Smartphone. Ja, das Smartphone steht vor ihr und da ist das Gesicht von Papa drauf. Papa konzentriert hört zu, wie Tochter versucht, ein Weihnachtslied zu spielen. Und es war, also sie hat mit einem Finger da auf dem Klavier rumgehackt und der Papa hat irgendwie versucht,
wie
die ganze
die
Zeit, ach so, ich
27.
schätze mal so 5, 6, 7.
Mit das kommt hier, genau.
Es war zum Weinen und er hat sich wirklich konzentriert.
Aber komm, das ist aber süß.
Und ja, natürlich war es süß, du jetzt als geweint. Vater von einem ganz kleinen Kind. Also, naja, klar, du fandst das süß. Also ich muss echt sagen, ich hab Tränen gelacht. Ich habe echt Tränen gelacht. Ja, das war wirklich göttlich. Und dann hat er auch noch ganz zuletzt hat er gesagt, das hast du jetzt aber schön gespielt.
Was soll er auch sagen?
Und dann kam auch noch die Flöte dazu. Aber die Flöte wurde auch noch gespielt. Aber okay, dann habe ich ausgemacht. Ich habe das Video dann ausgemacht. War zu viel. Ja, aber bleiben wir noch ein bisschen bei Geschenken. Wer sich auch wunderbar gefreut hat über ein klassisches Geschenk, war Violette d'Orange. Violette d'Orange hat natürlich auch jede Menge Geschenke bekommen, war ganz überrascht, dass sie Geschenke an Bord hat und dann hat sie den Sack da rausgeholt und hat dann in der Plastiktüte rumgewühlt und kriegt dann so ein kleines Geschenk unter vielen anderen Geschenken und packt sie dann aus und dann sind das Socken.
Nein.
Achtung, Socken. Es sind Socken mit den Bildern von all ihren Freunden drauf. Und sie ist ja bald in Tränen ausgebrochen vor Freude. Also ich weiß nicht, ob ich mich über Socken gefreut hätte. Ich weiß es nicht. Ich glaub's nicht.
Na, im aber tiefen gut. Süden okay. da, Southern Ocean.
Mit den Bildern, ja. Ja. Ich hätte ja wahrscheinlich gar nicht so viele Bilder drauf wie sie. Weil ich ja keine Freunde habe.
Nicht so viele Instagram-Freunde.
Ich wollte gerade sagen, das wird schwierig bei der nächsten Bondi, wenn sie einen Socken kriegt mit den Fotos aller ihrer Instagram-Freunde. 450.000. Das werden lange Socken.
Das ist schon eine Strumpfhose dann.
Genau. Ja. Ja, gut. Okay, ich meine, Thomas Rouillon hat auch ein Geschenk gekriegt.
Eine Krawatte.
Da ist ihm auch mal kurz das Gesicht zurück nach hinten gefallen. Und zwar, er hat einen Korkenzieher gekriegt.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Wahnsinn.
So wunderbar. Ach, ein Korkenzieher. Und wo ist die Flasche Wein?
Stimmt, aber die kam danach doch, oder? Ich glaube, die kam danach. Ja, ich habe danach gerade noch eher eine Flasche aufgemacht und dachte, ach, okay, ich dachte, was für ein Scheiß. Ich habe auch teilweise gedacht, sag mal, was kriegt der da alles? Ich würde mich ja möglicherweise auch ärgern. Ja, okay, vielleicht nicht, wenn ich um die Welt segel oder das kann ich jetzt nicht. Aber sonst, was haben die mir da an Bord geschleppt? Kein Wunder, dass die Kiste nicht läuft, wenn es so schwer ist. Ich habe hier von, war der nicht Atanasio, der mit so einem riesigen Bart, so einem weißen Bart dann auch auf dem Großbaum steht und ich dachte, wo packen die diesen Bart?
Das war,
wenn der
auch
nass
ganz
wird,
das
ist doch wie ein Schwamm, der hat wahrscheinlich, wenn der nass wird, wiegt der 10 Kilo oder so. Dachte ich. Und vielleicht haben sie es auch eingeschweißt, keine Ahnung. Aber süß. Ja.
Wahrscheinlich hatten sie es eingeschweißt vorher, genau. Ja. Naja, aber es gibt viele von diesen Geschichten noch so irgendwie. Ja. Aber das war jetzt vielleicht so beispielgebend für das ganz Herzallerliebste. Also ich glaube, jedes Boot hat Kommunikation mit zu Hause gehabt und es war überall Friede, Freude, Eierkuchen. Ach ja, doch, Louis Dück hat kurz beschrieben in einem Audio mit seiner markanten, tiefen Stimme, dass er wiederum ein Video geschenkt bekommen hätte mit den, also ich zitiere, mit den Fressen von seiner gesamten Familie. Die hätten sich alle zu Weihnachten versammelt und hätten ein Video von den Fressen seiner ganzen Familie. Oh Gott, ich hab mich hingelegt, echt, das war echt zu viel, ja. Aber er hätte sich sehr
damit Astronautennahrung, ne?
Ja.
Genau.
Naja, gut, okay. Ehrlich. Also so weit zu den Geschenken, aber also ich fand's wieder ganz herzallerliebst dieses Jahr und aber ich glaube, das waren dann wirklich die Momente, wo wahrscheinlich mit dem Zieleinlauf am meisten Klicks zu verzeichnen werden.
Obwohl ein passendes Geschenk wäre wahrscheinlich, gerade für die, die hinten so ein bisschen mitsegeln und mit ihren Booten Schwierigkeiten haben, ein Gutschein für ein neues Boot bei Boot24, unserem Partner. Das wäre mal eine Idee,
oder? Das
hast du wieder
wunderbar übergeleitet.
Besser als Socken oder Krawatten,
ganz vorne,
ne?
Dabei.
Ja?
Genau.
Stimmt.
Sehr, und sehr schön. Und
ich hau gleich die nächste Überleitung mit raus. Pass auf, jetzt naht der Grimme-Preis. War denn auch ein Uck irgendwo unter den Geschenken? Und damit wären wir bei den Schäden.
Also, man muss dazu sagen, es war leider kein Hook bei den Geschenken. Und zwar wäre es wirklich gut, hätte gebrauchen können, wäre beispielsweise Yannick Bestaven gewesen. Der hat, glaube ich, einen Tag vor Weihnachten, hätte der sich einen Hook gewünscht, weil da ist ihm nämlich das Code Zero runtergekommen. Und zwar, als man dieses Video gesehen hat, er hat es also direkt aufgenommen, also das muss man jetzt auch mal dazu sagen, ne? Die Jungs, die so einen Schreck haben, da kommt denen das Code Zero vorne runter und dann erster Griff ist zum Handy und dann um Video aufnehmen. Mein lieber Scholli, also das musst du auch erstmal bringen. Und der hat wirklich die ersten Momente und er hat in dieses Video reingebrüllt, also jede Menge Merde, kennt ja jeder wahrscheinlich, also das ist ja bis auch in den Norden hochgedrungen, dass Merd eben Shit bedeutet. Und er war völlig fertig und hat dann in 3,5 Stunden dieses Segel, das Code Zero, das von oben runtergekommen ist, dann geborgen. Und dann hängt dann am Ende von dem Video, hängt dann da vorne so ein trauriger Sack von einem Segel auf dem Vorschiff. Ja. Also das war schon heftig. Also der hatte auch, glaube ich, ein bisschen nicht nur Tränen der Wut in den Augen, sondern er war auch einfach verzweifelt, weil jetzt kommen ja diese Leichtwindphasen, die kommen ja jetzt im Atlantik wieder und er hat definitiv keinen Code Zero mehr zur Verfügung. Das ist schon ein dicker Hund, ne? Und angeblich, ja, und soweit er das beschrieben hat, war es auch wieder der Hook, ne?
Der, ja, ja, genau, aber ich glaube, in dieser Verzweiflung, in diesem Ärger, in dieser Wut steckt da, glaube ich, genau das drin, was wir jetzt die letzten Tage sehen. Er hat ja komplett den Anschluss da verloren. Also das Segel scheint er da irgendwie ja wohl benutzen zu müssen oder hätte er gerne benutzen wollen. Aber er hat ja auch geschrieben, dass es da ja, dass es irgendwie gerissen hat, obwohl er es hatte retten können, also ob er es jetzt schon repariert hat, keine Ahnung, aber ich glaube, stimmt, da war doch auch auf dem einen Bug, das erklärt es vielleicht noch besser, weil wir erinnern uns ja vor, beim letzten Podcast haben wir drüber gesprochen, über Gutschall, dem ist ja fast das Gleiche passiert, ne? Und dann hat der aber das irgendwie, hat sich auch geärgert und ist auch Segel ins Wasser gefallen, das war in 2 Stunden, war das wieder an Bord und fertig. So, und er sagt, ah, alles gut gelaufen. Na, und bei ihm, genau, hat sich das irgendwie ums Feuer gewickelt, dann hat er auch ein Foto davon oder Videos gemacht, ne? Genau, und dann hat er den ganzen Murks dann, wie du sagst, ich fand auch dieses Paket da, dieses, ja, wie so eine Persenning zusammengewürfelt oder gemurkst irgendwie am auf Deck dann irgendwie liegen. Und ja, aber dabei hat er dann auch irgendwo dann gezeigt, dass es eben an der Spitze des Foils es eine Beschädigung gab. Und vielleicht erklärt das seinen Rückstand jetzt, den er jetzt irgendwie gewonnen. Aber irgendwie hat er das, ich fand das auch, also diesen Moment da aufgenommen zu haben, wo er ihm alles durch den Kopf geht, dass eigentlich damit seine Konkurrenzfähigkeit bis zum Ende der Vendée Globe möglicherweise deutlich ja, schwieriger ist. Also dass er nicht mehr da irgendwie vorne ran, und das scheint ja irgendwie so zu sein. Ne? Also
das, ja, und da siehst du, wie schnell es geht, ne? Moment. Wo wir nochmal aufs Ranking zu kommen, also, ja, um das nochmal einspielen zu lassen. Mhm. Na, eben sitzt du noch irgendwie, bist gut dabei und dann auf einmal 2 Minuten später rufst du Merde. Oder ja. Ich würde es eleganter lösen, ich würde Süterlor sagen. aber ja, und so schnell geht es.
Was würdest du sagen? Bitte? Nochmal?
Ich überlege gerade auch.
Süterloch.
Ja. Ich fasse es.
Habe ich in der Schule gelernt. Ja,
das muss aber ein bisschen länger was aussprechen. Ist denn das? Ne? Weil Süterloch, ist das
Französisch?
Das war dann Süterloch. Jetzt nicht so ganz verständlich. Das hörte sich eher skandinavisch an.
Ja.
Auch Sütterlin habe
ich gedacht. Ich spreche auch besser Dänisch also ich spreche Dänisch, aber nicht Französisch. Ja. Na okay, aber das dazu, also es ist noch keiner im Ziel. Das muss man jetzt natürlich auch noch sagen.
Ja, ja.
Übrigens auch Boris nicht. Also man kann immer froh sein, wenn man ohne Schaden mit allen Segeln und nach Möglichkeit mit Island Ux nach Hause kommt. Muss ich gerade dann denken, Pip Herr macht ja immer, heute kommt sie, glaube ich, in Melbourne an. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon da ist. Ich
hab morgen ist schon gucken. Angekommen, ist 7 angekommen. Uhr heute Morgen.
Schon da, ne? 7 Uhr, dann ja, ist sie jetzt gerade frisch angekommen. Gestern hat sie nochmal, habe ich nochmal ein Video gesehen von ihr, die hat ja eine ganze Reihe gemacht, Slow Boat to Melbourne.
Toll übrigens, ne? Sehr empfehlenswert, finde ich.
Ja, großartig. Also die Frau ist eh, also mein Gott, bitte fahr immer wieder mit. Das ist echt, das ist so toll. Mit was für einer positiven Einstellung die da schon wieder rangeht. Und die hat halt gezeigt, dass sie mit ihrem Notrig, und dann meinte sie, jetzt kommt irgendwie ja, bis zu 40 Knoten Wind und auch entsprechend 5-6 Meter Welle mit einem Boot, wo man sagen muss, wo ja durch keinen Mast, durch einen Abmast überhaupt kein Druck mehr im Rig ist. Mhm. Sprich, das schaukelt natürlich noch mal eine ganze Ecke mehr, wenn du keinen Druck im Segel hast. Mhm. Und dann hat sie ihr Notgroßsegel, was sie sich irgendwie zusammengefriemelt hat, hat sie dann geborgen und ist dann durch den Sturm. Hatte an dem Tag vorher 13 Meilen Minus gemacht zum Ziel. Also
stimmt.
Ja, weil die konnte halt auch nicht so richtig Kurse fahren, konnte die auch nicht mehr. Ja, die ist jetzt da. Ich meine, die ist schon wieder so positiv und das macht das Beste einfach draus, was sie machen kann. Aber deshalb Enttäuschung, wenn man da heile rumkommt und ankommt, ist erstmal, ja, es gibt schlimmere Enttäuschungen, muss man sagen.
Ne? Ja, Romain Attanasio zum Beispiel, weil der auch wieder mit dem Hook, weil wir waren ja noch beim Hook. Und ja, dem ist das Großsegel runtergekommen, beziehungsweise der Hook hat sich gelöst und dann ist das Großsegel, das darf man sich ja nicht so vorstellen, dass das dann von oben da runter rauscht. Er muss es ja runterholen, er muss es ganz runternehmen, um dann wieder irgendeinen Schaden am Hook zu reparieren. Und zwar ist da irgendwie irgendwie eine Verbindung zum Hook hat sich gelöst. Und er musste also noch den Schlitten wieder abmontieren und so weiter und so fort, hat aber alles reparieren können und hat dann auch ein paar Stunden später wieder sein Großsegel gesetzt. Also es ist schon ein bisschen schwierig mit diesen Hooks, muss man schon sagen. Und wir haben das letzte Mal schon vorgeschlagen gehabt, dass wir jetzt irgendwie auch so einen Hook-Versand irgendwie oder sowas machen. Aber also es ist schon erstaunlich. Komm, Leute, jetzt mal ernsthaft. Der wievielte Fall ist das jetzt bei dieser Vendée Globe? Hm. Ist doch bestimmt schon das 10. Mal, oder?
Ja, das wird ja immer. Das, ich hoffe, es war der letzte jetzt, aber ich glaube, 10 hatten wir schon, ja, mit Sicherheit. Also das wird also, auf der Brut Düsseldorf alle Händler, die Ux haben, nehmt genug, drückt mir das, kommen viele zu euch.
Ja, ist ja nur so komisch, weil es bei der vergangenen Vendée Globe eben gefühlt fast genauso war. Da muss ich doch mal irgendwie was getan haben, aber auch, wo du gerade sagst, Händler oder bei den Beschlagsherstellern. Also das wird, glaube ich, noch einige sehr beschäftigen auch, oder sind auch einigen, sag ich mal, Herstellern, stehen da möglicherweise Schweißperlen auf der Stirn, wenn die Skipper dann an Land kommen und sich möglicherweise doch hin und ein wenig beschweren, oder weil das kann ja nicht sein, das ist so ein Element, was so wichtig ist im Grunde, dass diese Technik da nicht funktioniert. Bin ich mal gespannt,
was da noch rauskommt. Für unser eins im Alltag ist das ja auch belastend, finde ich. Also ich möchte, dass es aufhört, ganz ehrlich, weil ich habe letzte Woche Post gekriegt von meiner Autoversicherung. Rate mal, wo ich versichert bin. Bei der UG. Bei der UG Coburg. Ich sehe den Absender und denke, UG Coburg.
So, jetzt haben wir. Also unser nächster Sponsor.
Unser nächster Sponsor, genau. Die UG. Und ich denke,
das ist ja nur scharf.
Ja, weil man ständig mit diesem UG zu tun hat. Ja,
UG Coburg. Du hast recht.
Jetzt genau. UG kann ich auch meinen Tipp mal vorlesen.
Ich möchte noch mal apropos Hook und Schaden nur noch mal kurz drüber. Ich fand ja ganz interessant, apropos sind ja auch, ich gucke gerade auch die größten Mover so im Feld der letzten Geschichten. Also erstmal ist Benjamin Dutroux wieder rangesegelt an Clarisse Krämer und Gunde an die Gruppe. Und da gab es ja so einen ganz krassen Schlenker, den Sam Davies nach Norden gemacht hat. Und das hat mich schon so ein bisschen erstaunt, hat sie aber auch erklärt. Sie sagte, ja, das kommt so viel Sturm, den will ich jetzt mal aus dem Weg gehen. Und also das ist schon, sie will tatsächlich, man wird ja im Nachhinein erst immer sehen, hat das irgendwie was gebracht oder nicht. Also sie will dann wirklich Belastungen von dem Boot nehmen, ähnlich wie Richomme, sag ich mal, vor dem Move dann den Darling gemacht hat bei dem Sturm, ist sie jetzt quasi nördlich um Point Nemo rumgefahren und versucht da wieder den Anschluss zu bekommen an die beiden da unten. Also bin ich jetzt aber mal gespannt, ob das im Nachhinein klappt. Aber es ist eben nach wie vor, da haben wir öfter schon drüber gesprochen, diese Geschichte Risikomanagement, wie versucht man irgendwie nicht zu viel Druck aufs Boot, nicht zu viel Belastung hinzubekommen und oder ja, Thema Sicherheit. Und unten die beiden, also Clarisse ist da durch den Sturm gefahren und Dutroux auch hinterher geballert. Die hat mal richtig viel Wind und sie ist eben oben außen rum gefahren. Fand ich schon sehr bemerkenswert und mal gucken. Die will auf jeden Fall das Schiff ins Ziel bekommen und nach vorne hin, muss man ehrlich gesagt, ist auch für die jetzt wenig aus ihrer Gruppe da rauszuholen, also rein sportlich, dass ich jetzt ein großes Risiko lohnen würde.
Bemerkenswert ist ja auch der König dieser ganzen Veranstaltung, Le Roy. Jean Le Cam, ich glaube, da müssen wir auch mal kurz drüber reden, über ihn. Aber vorher hatten wir auch eine Frage zu ihm, warum er in seinen Videos immer klack, klack, klack sagt. Das weiß Mikuchen.
Naja, er sagt klack, 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 wirklich auffallend. Ich weiß nicht, ob viele unserer Hörer tatsächlich auch in die Videos beziehungsweise in die Videos reinhören, auch in die französischen Videos. Es ist tatsächlich so, jedes Mal, wenn der die Einstellung seines Videos ändert, also das Motiv ändert, dann sagt er immer wieder klack, 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 klack. Und ich muss sagen, er macht es jetzt schon, naja, er macht es jetzt die fünfte Vendée Globe. Und seit 5 Vendée Globes gibt es ja noch nicht Videos. Und das Problem ist wirklich, dass er am Anfang nur fotografiert hat und offenbar dann immer klack, klack, klack gesagt hat. Und dieses Fotografieren hat er dann eben in seine späteren Videos übernommen. Also es ist nicht ganz klar, muss ich ehrlich sagen, es ist nicht ganz klar, warum er dauernd klack, klack, klack sagt. Die Vermutung, die ich jetzt eben gesagt habe, dass wenn er die Einstellung ändert, das kommt von den Kollegen von Voili-Voilier, die haben das mal versucht zu beschreiben. Eine richtige Antwort hat es darauf noch nie gegeben, obwohl er das jedes Mal in jedem Interview gefragt wird. Also da kann ich jetzt leider in der Schadensabteilung nicht weitergehen.
Es ist schon so eine Art Markenzeichen von ihm.
Ja.
Ja, unbedingt, unbedingt, ja.
Aber Markenzeichen ist auch, wie gut der Mann segelt. Das ist schon krass, ne? Wie der da vorne wieder von den Nichtfordern wegfährt.
Ja, also wir hatten ja am Anfang ein bisschen eher, wollten ja nicht despektierlich über ihn reden, weil er hat da seinen Schlenker da, wenn man sich erinnert, irgendwie bei Afrika quasi als fast einziger und
Mit
Conrad
Conrad
Coben ist ihm ja
zusammen,
irgendwie hinterher, genau, ist ihm hinterhergefahren, diese Option, wo er dann auch auf Platz 1 geführt wurde, was aber eher so eine Schieflage, war der Grund irgendwie dafür, dass es also nicht, ja, hat er ja nur nach Süden quasi gezählt, der Tracker, und er war halt zufällig da weiter im Süden, also hat nichts mit der Windrichtung zu tun gehabt, und er musste sich dann doch relativ doll, ja, quasi dann oder schlecht einordnen wieder in die Gruppe. Also das hat nicht überhaupt nicht funktioniert, da sein Abstecher. Und aber seitdem fährt er wirklich ein herausragendes Rennen. Wenn man jetzt mal nicht im Hinterkopf hat, dass er sagt, ah, eigentlich braucht man gar keine Foils, um da gut zu segeln. Also das hat sich definitiv nicht bestätigt. Also das sind nur Foiler vorne, also die neuesten, die Generation. Das ist anders als beim der vergangenen Vendée Globe, wo er auch richtig weit vorne mitgesegelt ist, ohne Foils, und sagte, oh, ich baue ein neues Boot. Aber das hat sicherlich auch damit zu tun, dass er nicht das entsprechende Budget hatte, um ordentlich einen Foiler zu bauen. Egal, er hat das ja dann so vielleicht auf seine Art auch so ein bisschen verargumentiert, man braucht sie gar nicht. Aber was jetzt eben bei rumkommt oder rauskommt, der segelt ja nun sein Rennen, sag ich mal, das Rennen im Rennen gegen die Nichtfoiler. Nun wird er schon als neuestes Boot auch einen der schnellsten Nichtfoiler haben, ohne Frage. Aber der segelt ja jetzt gerade, weiß ich nicht, 700, 800 Meilen von dem nächsten Nichtfoiler. Und man muss auch sagen, es ist ja auch ein Schwesterschiff von ihm dabei, ein Erik Billon, der segelt genau diese 700, 800 Meilen hinter ihm. Also das muss ich schon sagen, Hut ab. Der hat ja auch teilweise als bei der Passage vom Kap der Guten Hoffnung, hat er dann einen sehr nördlichen Kurs. Alle gucken so ein bisschen auf ihm und schwenken dann doch auf seinen Kurs ein. Also allein wie er so die Strategie, die er wählt, und auch im Sturm dann, wie er die Geschwindigkeit holt, also gerade im Umfeld mit, sag ich mal, den Booten, die eigentlich auf Augenhöhe ist. Und jetzt segelt er ja jetzt schon seit Tagen vor den Foilern, ja, von Isabel Joschke
Sechs
und
Fäule hat er hinter sich. Ja, sechs Fäule sind hinter ihm.
Genau, das sind aber, okay, das sind die Älteren, die vielleicht auch nicht so gut sind, aber ich würde jetzt Joschke und
Joschke, ja.
Bedotti, das ist der Italiener, der hat auch schon richtig schnelle Rennen abgeliefert, und dann eben die alte Hugo Boss, Hugo, mit Rura, also von der ja auch alle gepimpt sind. Also das sind ja alles Foiler, die mit moderneren Foils ausgestattet, zumindest Pedote, der hat einen riesigen Umbau hingelegt, und jetzt kommt Darlene bald auf Seguin halt auf. Also das finde ich schon, das hätte man nicht unbedingt erwarten können, und nein, einfach nochmal Hut ab vor dem Altmeister, weil irgendwer hat auch schon mal gesagt, sag mal, wie. Ich bin total fertig nach irgendwelchen Manövern da hoch und runter, und dann, ich weiß gar nicht, wer das von den Jungs, ob das vielleicht war es Louis Dück oder so, meine ich, wie schafft das jemand, der jetzt älter ist? Und man, na, und da denkt natürlich jeder an Herrn Le Cam in den Mit-60ern, wie der das alles so hinbekommt, also stark.
Ja, schon krass zu
kann man
hören.
sagen.
Also jetzt ohne irgendwie einen Hintergedanken daran, in dem Alter hören manche auf mit den Segeln, weil die sagen, boah, das ist mir echt zu anstrengend. Und der
Ja,
macht noch das. Das ist
definitiv.
wirklich, wie cool, wie schaut denn so Frankreich auf den König?
Also Frankreich ist, wie ich eben schon gesagt habe, hellauf begeistert von ihm. Also kann ich wirklich sagen, er hat auch sehr viel Aufmerksamkeit in den Medien. Also nicht nur jetzt hier unter seinen, sowieso schon unter seiner großen, sehr, sehr großen Fangemeinde. Nein, er wird immer wieder in den Medien, kommt er immer wieder zu Wort, beziehungsweise wird zitiert, und in den Medien ist er letztendlich auch sehr vertreten, weil er halt ein bekannter Name der letzten, vor allem der letzten Vendée Globe geworden ist, ne? Denn das wird immer Rettung, wieder, ne? Die Rettungsaktion von Kevin Escoffier wird immer wieder zitiert. Ne? Das ist halt, das ist so dieser rote Faden durch die Berichterstattung hier in Frankreich, kommt immer wieder darauf zurück, und dann ist eben Jean Le Cam die Hauptperson schlechthin, weil der hat ihn schließlich gefunden und aus dem Wasser rausgezogen. Ne? Und das muss man schon sagen, dass er deswegen der Liebling aller ist. Ne? Und ich meine sogar auch, dass sich auch nochmal Le Président Macron diesbezüglich gemeldet hat, aber das muss ich nochmal nachlesen. Das muss ich nochmal nachlesen, aber ich habe das nur so gehört. Ich habe gehört, dass jemand gelesen hat, und da bin ich mir aber nicht so ganz sicher.
Apropos Rettung, wollte ich jetzt auch noch mal sagen, wir sehen uns ja auch jetzt immer die dramatischen Bilder auch von echten Sturmfahrten an, und gerade die Boote, von denen wir jetzt sprechen, die ein bisschen weiter hinten segeln, kriegen es teilweise voll auf die Mütze, und den einen, den ich jetzt auch so ein bisschen verfolgt hatte, war gerade zuletzt Antoine Cornic heißt der, glaube ich, der ist ja auch auf Höhe von Tasmanien, wo es da richtig geballert hat. Und man muss dann das mal wieder ins Verhältnis setzen. Ich gucke gerade auch wieder auf die Map, irgendwie bunte Bilder, wenn die Stürme da rumwirbeln. Naja, und ist von dem Hintergrund ist ja gerade parallel, hat auch Piperia nun gesagt, die jetzt gerade in Australien ist, ja, sind ja gerade zwei Segler gestorben bei Sydney Hobart. Ja. Und das muss man immer mal wieder im Kopf haben, wenn man hier irgendwie, glaube ich, auch redet drüber. Klar, ist das anderes Segeln, was die machen, und mit Crew auf der hohen Kante, und trotzdem sind diese Unbilden des Wetters, der Stürme da, und die sind da einfach vorhanden für alt, und die Vendée Frauen und Männer ballern da eben durch, ne? Die müssen einfach mit klarkommen, und es, ja, irgendein Mist kann immer irgendwie passieren, und das muss man. Sind sie direkt dran vorbeigefahren. Halle Pip hat da auch nochmal drüber gesprochen. Ja.
Man sieht ja auch die Bedingungen an einer Meldung, die Jean Richomme abgesetzt hat, jetzt gerade gestern war das, dass er gesagt hat, ein Manager, oder ich sage es auf Deutsch, er hat zum ersten Mal seit 4 Wochen es geschafft, sich waschen zu können. Ja, das hat ja einen Grund. Also, ne, wenn der Zeit gehabt hätte und Lust hat er bestimmt gehabt. Deshalb, Miku, fährst du eigentlich zur Ankunft an? Weil ich würde mich weit vom Stegweg halten. Ich glaube, das stinkt da wie alte
Füße. Aber die waschen sich alle vorher nochmal. Die halten sich nochmal ein paar Tropfen Süßwasser immer alle übrig. Also,
das hast du Sam Davies gesehen? Apropos, weil sich gerade an, ich habe gesagt, jetzt macht sie. Hat doch ihre Haare gewaschen, und wie sie dann einmal da dieses Pulver reinsprühte, und ich dachte, gibt's sowas? Trockenshampoo? Ja, gibt's. Und dann einmal zweimal durchkämmte, so alles wieder fertig. Also klar, alles fand ich schon, habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja.
Also wer sich auch waschen wird, jetzt im Moment quasi, ist Isabel Joschke. Weil die hat nämlich, wir haben uns ja eben gewundert, warum die so ein bisschen ablost, aber die hat 2 Tage Bootsreparatur hinter sich und hat gerade im Moment wurde gemeldet, dass sie den Motor also jetzt repariert hat. Und ich meine, ich höre ja schon den Aufschrei. Wozu braucht die einen Motor? Natürlich braucht sie einen Motor, weil der Motor ist halt wirklich für die gesamte Energieversorgung an Bord absolut notwendig. Und also sie hat das Teil zum großen Teil auseinandernehmen müssen, offensichtlich. Und sie war jetzt 2 Tage, so hat sie es zumindest gemeldet, 2 Tage vorne im Motorraum gelegen und hat da rumgewühlt. Und es gibt kein Foto so schön verschmiert wie Le Turquet, aber vielleicht kommt das ja noch mit dem Foto. Aber das nur jetzt zur Positionierung von ihr, denn sie konnte halt eben nicht entsprechend aufmerksam segeln und hatte wohl auch zwischenzeitlich Totalausfälle, was die Elektrik an Bord anbelangt.
Die dürfen also, den Motor benutzen zur Energiegewinnung, ne? Aber nicht einkoppeln oder sowas, ne? So.
Ja, genau. Da ist eine Plombe dran an dem Gestänge dann und sobald es eingekuppelt ist, platzt die Bombe, platzt die Plombe weg und da haben sie dann ein großes Problem, wenn sie kontrolliert werden im Ziel.
Wie viel Diesel haben die mit? Wisst ihr das?
Wollte ich gerade sagen, also das differiert ja auch und also im Idealfall wollen da auch welche halt ohne Diesel rumfahren. Das war dieses zweite, wie hieß das noch, von Phil Sharp, glaube ich, der es nicht geschafft hat. Der hat ein Schwesterschiff quasi von Sam Davis gebaut und der wollte komplett ohne eben Diesel und dann eben mit Elektro, mit Sonne und und Hydrogenerator hat er das ausgerüstet. Der wird erst bei der nächsten Warning Loop damit dabei sein. Aber die anderen haben immer noch so ein Backup an Diesel dabei. Aber wie viel das genau ist, man hat es ja jetzt auch gesehen an Pip Herr. Ich meine, wenn die genug Diesel dabei hätte, hätten sie halt viel mehr motort. Ne?
Genau, deshalb habe ich gefragt, ja.
Genau. Also das ist, wie viel es genau sind, aber es ist nicht viel. Also das kann nicht so viel sein. Oder beziehungsweise,
ja, ist es nicht viel.
Das hat natürlich auch damit zu tun, je mehr du mitnehmen musst, desto schwerer ist es natürlich. Das ist ja immer so ein Abwägen. Und ich weiß zum Beispiel, Boris, als wir beim Start waren, haben wir auch gesehen, er hatte als einziger oder zumindest als einer der ganz, ganz, ganz wenigen einen dritten Hydrogenerator hinten am Heck hängen. Also die anderen haben alle zwei und er hat irgendwie noch einen dritten sich in die Mitte angebaut. Und das hat wohl mit dem Grund zu tun, dass sie festgestellt haben, diese Foiler, oder er hat festgestellt, dass sie doch viel häufiger ganz gerade fahren. Also dass dann eben, sonst geht ja, wenn du halt viel Krängung hast, geht ja das in Loof, hat dann eben nicht, kommt dann möglicherweise aus dem Wasser, hast du nur den Lee-Generator und so kann er halt im Grunde zwei halt benutzen, weil es ja eben fast immer ohne Krängung gesegelt wird. Also das ist schon ein wichtiges Element, diese Hydrogeneratoren. Übrigens, den hat doch, Michael, du weißt du das noch, den hat doch Bester Van hat die Dinger erfunden, ne? Fällt mir gerade ein. Das fand ich immer ganz spannend. Der ist ja auch ein Ingenieur und der hat sich ja irgendwie selbstständig gemacht mit diesen Hydrogeneratoren, oder damals schon bei der vergangenen Warning Globe. Das ist so sein Business und er hat die Dinger irgendwie erfunden und ja.
Er hat es erfunden, ja, und hat eine Firma gegründet. Hat die Firma gegründet.
Watts & C, genau, jetzt fällt es mir wieder ein, ja.
Es heißt, dass der ganz gut davon lebt, ne? Also es geht ganz gut, weil das ist ein sehr, sehr gutes Prinzip. Vorher gab es natürlich vorher schon die Hydrogeneratoren, aber so effizient, wie sie jetzt funktionieren, gab sie eben noch nicht.
Wenig Widerstand, ne?
Eben das seine eigene. Ja, genau. Und das ist schon eine spannende, schöne Geschichte eigentlich auch aus dem ganzen Imoca-Zirkus raus, auch letztendlich nochmal von der anderen Seite her ein Business zu machen. Ne? Also nicht, dass du als Segler quasi von dem Business profitierst, sondern umgekehrt, dass du wirklich in dem Business dann auch noch richtig involviert bist. Ne? Das finde ich eigentlich schon ganz cool als Geschichte so irgendwie. Mhm.
Sag mal, jetzt wo wir den Atlantik erreicht haben, ist auch toll. die ersten den Atlantik erreicht haben. Unser Tippspiel ist, glaube ich, sind wir alle in den Bach untergegangen, ne? So ungefähr. Oder hat jemand Darlene getippt? Nee, ne? Dollar, meine ich.
Ich habe eigentlich von Anfang an gesagt, dass entweder Richomme oder Dallin gewinnen. Habe ich doch immer gesagt.
Du hast Royon gesagt. Du vertust dich jetzt auch.
Ich habe immer Richomme gesagt.
Ja, ja, genau.
Ich habe immer Richomme gesagt.
Okay, eine andere Sache. Ich spule das nochmal zurück. Ich kann im Archiv gucken.
Spule das nochmal. Das müssen wir nochmal verifizieren.
Ich werde das dann einblenden. Ich werde das nochmal reinschneiden am Ende. Alle eure Aussagen darüber, diese unflätigen Aussagen. Dieses Unfaire, wisst ihr immer. Das Gemeine. jetzt mal.
Aber eins bin ich mir sicher, wir haben niemals gesagt, dass Conrad Coleman gewinnt.
Nein,
das stimmt. Das wird auch schwierig jetzt. Aber so, jetzt letzte Mal, dass ich auch noch einen Tipp frage. Im Ziel, auf welchem Platz landet Boris?
Oh.
Jetzt hätte das schmale.
Das war jetzt gemein. Das ist jetzt echt gemein.
Soll ich anfangen? Ganz provokant. Platz 4.
Oha.
Er verbessert sich, ja.
Ein Glück, dass wir einen Optimisten hier an Bord haben.
Sehr ja, schön.
Der noch nie einen Optimisten gesessen hat.
Ja. Also ich würde sagen, Platz 5 ist ja maximal möglich. Ja, genau. Und dann müsste aber auch noch BU und Louvain. Na, ich sag mal Platz 5, weil Rouillon ist schon für mich
so ganz schön weit weg. Wieso ist Platz 5 maximal möglich?
Ja, weil ich meine, dass Rouillon schon so weit weg ist. Der ist ja schon...
Na gut, der hat aber noch
einen... Aber egal.
Ne? Kann ja auch sein, dass der noch mal der Uckerpunkt
ist. Ja, man weiß, genau.
Man weiß es nie.
Okay, dann sag ich Platz 5 mit dem Pulver. Es wird aber schwierig, die beiden vor ihm ja, auch noch zu überholen, aber egal.
Jetzt Miku.
Das gut, dann bin ich pessimistischer. Platz 6, würde ich sagen.
Na gut.
Weil wäre jetzt blöd, wenn ich jetzt auch Platz 4 sagen würde oder sowas. Nee,
nein.
Platz 6.
Ja, was ach, würdest du denn gerne Platz 4 sagen? Dann mache ich dir den Platz gern frei, dann sage ich 6.
Nein. Du hast ja das schon von Anfang an so richtig schön dir überlegt und so.
Ja,
nee. Genau. Hast auch eine schöne Überleitung seit geschafft.
Letzte Woche Samstag denke ich darüber nach, was ich darauf antworte. Ich habe kaum noch geschlafen. Also seit einer Woche. Ich habe auch Weihnachten fast gar nicht mitgemacht.
Ja.
Wir sind jetzt
wir bei. Du musst aber noch einen Schaden berichten.
Ja, du musst
einen Schaden müssen wir noch berichten.
Gut.
Wirklich, da müssen wir noch durch. Und zwar, Clarisse Krämer ist der Bordcomputer abgesoffen. Und zwar buchstäblich. Die hat den unter Wasser gesetzt und segelt jetzt mit dem Tablet. Macht sämtliche Routings und so weiter und so fort mit dem Tablet. Echt? Hat aber die falsche Software drauf, beziehungsweise nicht die ganz ausgefeilte Software. Ich würde mal sagen, die segelt jetzt im Moment gerade mit Windy, so ungefähr. Aber also es ist tatsächlich so, dass sie... Ja. Bordcomputer ausgefallen.
Ihr wisst, es ist nass geworden.
Und da ja
Conrad geworden, ne?
Coleman nicht in der Nähe ist, um das zu löten, die Festplatte zu löten, muss sie jetzt mit ihrem Tablet weitermachen. Und das ist tatsächlich so.
Aber ernsthaft, die hat nicht einen zweiten Rechner mit?
Doch, die sind aber beide nass geworden, glaube ich, ne? Und den einen versucht sie wieder in richtig, Gang zu kriegen. Genau. Oder wie war das? Also ist, glaube ich, jetzt noch nicht, ist, glaube ich, erstmal nur so ein Backup-System mit dem Tablet. Genau, habe ich, aber ich glaube, sie hat da doch Hoffnung. Also sie trocknet, versucht das, glaube ich, zu trocknen, ne? Oder ist irgendwie Wassereinbruch vorne. Ja, irgendwo wartet sie doch mehr Wasser
also drin. Sie hat das, als sie hat das auch wieder also ganz wunderbar gewollt. Gezeigt, fand ich. Sie hat ein Video, nachts natürlich ist das wieder alles passiert, und Video aufgenommen, wo sie zuerst nur so die Kamera ins Gesicht hält und sagt, also was würdet ihr am Tag vor Weihnachten oder was nach Weihnachten, weiß ich jetzt gar nicht, was würdet ihr denn euch auswählen, als richtigen Mist so irgendwie, der so richtig passieren kann. Also ich sag's euch gleich, ich hab mir ausgewählt, dass mein Bordcomputer mal so richtig schön absäuft. Und dann zeigt sie so runter, wie der da unten liegt und der so offen ist, und sie versucht dann da irgendwie irgendwas dran zu reparieren, in stetiger Verbindung mit ihrem Shore-Team. Aber das hat wohl offenbar bisher noch nicht viel gefruchtet, muss man dazu sagen.
Nicht schön. Also Conrad gibt Gas,
also Clarisse
und hilft ihr.
Auch,
ja, genau.
Hat nochmal richtig jetzt zu schlucken. Finde ich. Also ist schon echt kernig. Ne? Ist auch zurückgefallen schon, ne? Sieht man ja, ne? Oder?
Ja, aber die macht das noch okay. So. Aber ich meine, Dutro ist ziemlich rangefahren, das stimmt schon. Und wie hatte ich ja eben schon gesagt, Davies ist ja oben rumgefahren. Also sie hält sich da irgendwie noch gut. Also bin ich gespannt. Also ich finde, fährt ja einen echt ein gutes Rennen, auch wenn sie es da bisschen den Anschluss verpasst hatte, aber wie gesagt, an Sam Davies kann man sich da gut messen irgendwie, und spannend. Aber das ist natürlich irgendwie nicht so schön wahrscheinlich mit dem Handy-Navigation.
Sprechen wir uns dieses Jahr nochmal oder erst nächstes? Tja, jetzt überlegen.
Ich befürchte nächstes Jahr.
Ich glaube auch.
Befürchte nächstes Jahr. Ja, das wird nächstes Jahr werden.
Ja, ich meine das nicht.
Das denke ich auch.
Ich meine das nicht wegen euch. Das ist mir egal, aber dass wir den Hörern einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen.
Ja,
und
das machen wir.
Wir uns 2025 in gewohnter Weise hören. Und euch wünsche ich das auch. Und wir sprechen uns bald. Und damit wäre diese Folge, wie ihr merkt, am Ende. Ciao, ciao.
Okay, ja.
Guten Rutsch.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Au revoir.
Segelreporter Vendée-Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämmling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com